Daddy, you're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pop und Pubertät, eine weitere Sonderfolge, und wir sind in den 2000ern und das heißt, wir haben jugendliche Gäste aus dem Münsterland. Herzlich willkommen Alex Spatzke, Martin Pieler.
The boys are back in town.
Ja, da sind wir. Ja, sehr schön. Schön, euch mal wieder zu sehen. Und der Klaus ist virtuell wieder dabei, nachher mit ein paar Einspielern. Und wir haben ein Jahr gewählt, das mir vorkommt wie die Gesamtkarriere von Neil Young irgendwie. Je länger man sich damit beschäftigt, desto besser wird dieses Jahr. Am Anfang dachte ich so, was ist denn 2007 für ein Kackjahr? Aber jetzt gerade auch noch auf den letzten Drücker habe ich doch noch ein paar Entdeckungen gemacht, sodass das Jahr jetzt doch, glaube ich, mich etwas milde gestimmt hat schon.
Ja, so ähnlich ging mir das auch. Ich habe heute noch überlegt, boah, irgendwie würde ich gerne hier mal alle meine Notizen, die ich hier so zusammengesucht habe, die letzten zwei Wochen, die wir das hier veranschlagt haben, irgendwie nochmal komplett umstellen, mir was ganz Neues raussuchen, weil dann doch einiges noch auf der Strecke geblieben ist. Aber ich bleibe jetzt dabei. Also ich hab ein paar schöne Sachen dabei und das ist das so. Man kann eh nicht über alles sprechen.
Vielleicht können wir hier mal ein bisschen aus der Redaktion plaudern sozusagen. Also wie wir überhaupt immer auf diese Jahre kommen. Meistens schlägt Alex die vor. Und gerade jetzt beim Jahr 2007 habe ich das Gefühl, er hat einfach einen Dart-Pfeil auf einen Kalender geworfen. Weil ich nämlich auch so dachte, 2007 habe ich so, also bei allen anderen Jahren hat man dann auch so irgendwie manchmal so Lebensereignisse. Ich musste so richtig nachdenken und mir ist erstmal überhaupt nichts eingefallen. Da ist in den ersten fünf Minuten in meinem Kopf, ist mir da privat nichts passiert. Da ist gesellschaftlich nichts passiert. Da gab es keine guten Filme und da gab es keine relevante Musik. Das waren so meine ersten 15 Minuten Brainstorming zu 2007.
Ja, ging mir genauso.
Und, aber wenn man dann ein bisschen sozusagen den Deep Dive macht in das Jahr, dann kann man da doch noch einiges zutage fördern.
Also privat gibt es bei mir, das ist natürlich klar, das ist mir gleich eingefallen, ein Großereignis, und zwar die Geburt meiner ersten Tochter. Und daher ist das Jahr 2007 natürlich sowieso auf alle Ewigkeiten magisch. Aber ich gebe dir recht, bei den Filmen sieht es ganz dünn aus. Im Vergleich zu den letzten Jahren, über die wir gesprochen haben, wo wir dachten, so, wir müssen erstmal eine Dreiviertelstunde noch über Filme reden. Sind wir, glaube ich, recht schnell durch diesmal.
Ja,
was war sonst privat bei euch? Oder bevor wir zu den Filmen kommen, gibt's noch was?
Ja, da gibt's einiges.
Ja, privat.
Aber fang du vielleicht erst an, Martin.
Shoot.
Ja.
Ja, am Anfang des Jahres 2007, also ziemlich genau am Anfang, nämlich am 2. Januar 2007, habe ich meinen Zivildienst begonnen. Ich habe nämlich irgendwie nach dem Abi musste man ja dann da, hab ich natürlich den Wehrdienst verweigert und hab dann Zivildienst gemacht. Und die Stelle, die ich eigentlich haben wollte, habe ich dann schlussendlich irgendwie nicht gekriegt. Und dann habe ich so ein bisschen rumgesucht und habe schlussendlich Essen auf Räder gemacht. Das war eigentlich ganz cool.
Ja. Ja.
Weil man nämlich dann so mit noch ohne eigenem Auto mal so ein bisschen Fahrpraxis in den Führerschein reingekriegt hat. Und das fing aber relativ spät an, so dass ich dann praktisch den Spätsommer des Jahres 2006, in dem ich Abi gemacht habe, noch so ein bisschen genießen konnte. Und dann habe ich mit Zivildienst angefangen und dann natürlich, das waren zu unserer Zeit ja nur 9 Monate, also praktisch auf einer Arschbacke abgesessen sozusagen. Und habe dann im Wintersemester 2007, 2008 mein Studium begonnen.
Ja. Also ich muss bei Zivildienst ganz kurz sagen, ich fand das ganz fantastisch. Ich glaube, es war 15 Monate und ich bin so Gott froh, dass man mich gezwungen hat, es zu machen. Also wirklich, wenn es darum geht, Wehrpflicht wieder oder so eine Art Verpflichtung, das hat mir wahnsinnig gut getan. Es war echt wichtig und eine gute Zeit insgesamt und auch eine prägende Zeit. Also hat, glaube ich, wirklich was ausgelöst auch bei mir. Würde ich bedauern. Ich wüsste es ja nicht, aber ich würde es bedauern, wenn ich das nicht gemacht hätte.
Ja, altersweise, wie wir jetzt sind, würde ich das auch unterschreiben. Auch wenn du uns immer als jugendliche Gäste bezeichnest, aber wir haben ja nur auch schon ein paar Tage auf dem Buckel. Aber damals fand ich den Zivildienst mega nervig, weil es einfach einen aufgehalten hat, in dem Sinne, dass viele Kumpels von mir einfach direkt anfangen konnten mit dem Studium, weil sie einfach ausgemustert wurden. Also ein Kumpel von mir ging im Karstadt-Marathon-T-Shirt zur Musterung und wurde ausgemustert, weil aus irgendwelchen komischen Gründen sein linkes Bein einen Zentimeter länger war als das rechte oder so. Der andere kannte irgendwie einen Professor und hat sich untauglich schreiben lassen. Ich fand das so unfair, dass die beiden direkt 2006 dann anfangen konnten mit dem Studium. Im Nachhinein, muss ich aber sagen, fand ich dieses ganze Jahr wirklich cool. Es war zwar teilweise sehr langweilig, aber ich habe auch gute Bekanntschaften gemacht. Ich hatte auch so einen Fahrjob mehr oder weniger mit alten Leuten. Und dass man auch so mal so ein bisschen da so die, so ein bisschen das Leben kennenlernt und so. Das fand ich schon ganz gut. So, ja. Genau. Ja. Sonst noch was, Martin, bei dir 2007? Sonst,
Ich meine, gerade, ich muss noch mal ganz kurz ja. beim Thema bleiben. Also gerade wir so als Lehrer, die ja sonst Schulwelt ja so gar nicht dann groß rausgekommen sind, ne? So Schule, ja. Uni, Schule irgendwie, das so dann ohne Zivildienst, also so ohne Kontakt mit echtem Leben so irgendwie... Ja. Ist schon bedenklich, also dementsprechend.
Also wir haben auch bei Lehrersprechtag schon häufiger darüber gesprochen, dass wir eigentlich dafür wären, dass man sowas wieder einführt, damit auch unsere Abiturientia so dann nach dem Abitur nochmal so ein bisschen was anderes macht. Irgendwie so.
Ja, absolut. Was war bei dir los?
Ja, genau. Also ich habe mir als ersten Punkt notiert, dass der Ernst des Lebens schlägt zu, weil jetzt nach 2006, nach dem ganzen Hedonismus und dem ganzen Spaß und Abi und dies und das, ist jetzt tatsächlich irgendwie das Jahr 2007, war nicht so ganz so toll irgendwie. Also Zivi hatten wir gerade, andererseits hätte ich aber eh nicht gewusst, was ich hätte tun sollen. Also ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte mit meinem Abi und ob es jetzt eine Ausbildung werden sollte, irgendwas Journalistisches oder irgendwas und so weiter. Und dann habe ich mich tatsächlich Anfang 2007 bei der Polizei beworben, weil ich das eigentlich auch ganz interessant fand und wir auch einen Bekannten hatten, bei uns bei der Polizei war und so. Ich fand das immer schon spannend und habe dann dieses ganze Bewerbungsverfahren durchgemacht. Deutsches Sportabzeichen, DLRG-Abzeichen, den IQ-Test habe ich mit durchgeführt und bei dem Medizincheck hieß es dann, dass mein Blutdruck bei dem Belastungs-EKG zu langsam wieder runtergegangen ist. Und dann wurde ich da ausgemustert. Also dann haben die da gesagt, nee, ich würde sie gerne nehmen, aber geht nicht. So, und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und das hat mich ganz schön runtergeworfen, weil ich mich da wirklich drauf vorbereitet habe. Mhm. So. Und dann wusste ich wieder nicht, was ich tun sollte. So ein bisschen die Situation wie einer der Hits des Jahres, zu denen wir gleich noch kommen. Und naja, dann bin ich halt irgendwann 2007 im Wintersemester, so wie Martin auch, ich bin dann nachgerückt in Germanistik an der Ruhr-Universität Bochum. Und Geschichte konnte ich aber noch nicht anfangen zu studieren, weil man da nicht nachrücken konnte.
Was man ja sagen muss, das ist ja eine nahezu göttliche Fügung des Schicksals, dass du nicht bei der Polizei gelandet wärst, weil wenn dem so gewesen wäre, würden wir ja hier in dieser Konstellation wahrscheinlich nicht zusammensitzen.
Das ist richtig. So. Und ein letzter Wermutstropfen des Jahres war auch noch, dass meine Freundin damals nach ihrem Abi dann 2007 für 7 Monate nach Australien gegangen ist. Das hat mich dann auch noch mal ein bisschen runtergezogen für den Rest des Jahres auch noch. So. Aber diese ist jetzt meine Frau und von daher alles gut gegangen.
Na gut.
Ja.
Ich habe beim Thema Polizei so direkt einen Film, den ich in meiner Liste habe. Dachte, das wäre vielleicht eine schöne Überleitung. Ein Film von 2007. Hot Fuzz.
Ja.
Sagt euch der was?
Simon Pegg, ja.
Ja, das Simon Pegg und diese Shaun of the Dead ganze Belegschaft auch mit Martin Freeman und so. Und ich habe die im ersten Lockdown habe ich die gebinged, diese ganzen Filme auch, The End of the World oder wie heißt dieser letzte da mit diesem Pub am Ende der Welt und so. Und fand das ja großartig. Ich kannte das nicht. Das ging damals irgendwie an mir vorbei und das ist der erste auf meiner Liste. Ich dachte, den bringe ich gleich beim Thema Polizei.
Sehr schön.
Finde die großartig. Die machen so einen Spaß.
Ja, den muss man dann auch im englischen Original gucken, ne? Also diese
die Stimme von Simon Pegg. Aber alle diese Typen sind auch so toll. Diese ganzen Freaks da. Großartig.
Ich finde auch, gesagt, Simon Pegg einfach super. Aber genau. Ist mega witzig. Ja. Wer tatsächlich mal gar nicht witzig ist in einer Rolle in einem Film von 2007, ist Jim Carrey, nämlich in dem Film Number 23. Das ist so ein Psychothriller, wo jemand so verrückt wird und die überall die Zahl 23 sieht und alles damit so verschwörungstheoretisch mit verbindet. Und da hat Jim Carrey mal seine dunkle Seite gezeigt, bevor er dann irgendwie komplett abgetaucht ist und irgendwann später
ist
wieder
Dr. Robotnik. Ist das ein Remake? Es gibt doch einen deutschen Film, 23, kennt ihr den?
Nee.
Mit August Diehl aus den frühen 90ern.
Hm.
Da geht es auch um Verschwörung. Den fand ich Wahnsinn. Hm. Ich weiß gar nicht, von wann der ist. Muss gleich mal gucken.
Das ist ja krass. Ich dachte, das ist so ein 2000er Internetphänomen mit der 23, worauf dieser Film dann auch beruht.
Also Film 23, das sind so Hacker in den 80er Jahren irgendwie, die dann sich so beim KGB einhacken und dann irgendwie verfolgt werden und so. Und der ist vollkommen irr, dieser Film. Der hat mich. Nichts ist so, wie es scheint, von 1998.
Okay, achso, 98. Ich wollte gerade sagen, August Diehl, der muss dann da ja recht jung gewesen sein.
Ja.
Aber nee, weiß ich nicht. Also, aber dieser Film,
okay,
23,
ja.
Ich habe ihn auch nur einmal gesehen, aber der war irgendwie schon ganz spannend, ja. So, dieses, dass man überall diese Zahl 23 entdeckt und so. Also, das ist eher so paranoide Wahnvorstellungen, glaube ich. Ich weiß nicht
ja,
ganz
okay,
genau
ja.
Den Plot.
Aber komisch.
Er glaubt dann halt so Muster zu
genau.
erkennen. Dadurch.
Ja, aber das ist da auch in dem anderen Film. Was ist denn mit der 23 eigentlich?
Was ist denn mit der 23?
Also, ja, das ist, da bin ich jetzt nicht vor. Also, ich weiß, das ist so ein Internetphänomen und das ist dann 23 und dann eben halt auch 5, weil 5 ja die Quersumme aus 23 ist. Und dann kann man so allerhand historische Ereignisse und alles
okay.
Mögliche, wie das dann so ist, wenn man sich das dann zusammendreht,
ja,
wie
ja.
man so Bock hat, dann ist am Ende alles 23.
Da geht mein Exit-Game-Gehirn schon wieder an.
Ich glaube, da ist auch irgendwas mit Illuminati oder
klar,
so. Ist
vermutlich. Vermutlich, ja.
Ja.
Ich habe auch noch einen Film, der überhaupt nicht lustig ist. No Country for Old Men.
Ach, der ist auch von dem?
Den habe ich auch von
dem. Der ist auch von 2007. Fand ihn echt schwierig irgendwie, dieser Film. Ich habe mich gewundert, warum der so wahnsinnig gefeiert wurde.
So,
und,
danke.
Und,
endlich sagt es
so,
mal jemand.
So, Oscars gewonnen hat ja auch und so.
Ja.
Ich habe mir den Coen-Brüdern sowieso manchmal meine Schwierigkeiten und wunder mich.
So, danke,
und,
endlich sag's mal jemand.
Ging's mir auch so.
Ich war damals so alleine mit meiner Meinung. Alle Coen-Filme waren einfach immer sofort so, ja, die müssen wir gucken, auch hier Burn After Reading
ja, ja.
und so, da habe ich mich auch schon mit Martin drüber gestritten, glaube ich. Weiß ich nicht. Und wir fanden alle Filme, alle die Coen-Brothers-Filme immer so geil und ich fand No Country for Old Men, ich fand den so lang. Langweilig.
Lang, genau. Nee, langweilig,
ja.
weiß ich,
ja
aber
auch,
lang ist
ich,
auf jeden Fall.
Der hat ja auch, glaube ich, keinen Soundtrack. Also da läuft keine Musik in dem gesamten Film
ja.
und so. Und ich meine, Javier Bardem da irgendwie als dieser Psychokiller ist schon irgendwie geil und auch ein cooles Trope mit seiner Druckluftkanone da, aber ja, weiß ich nicht. Also.
Ja, okay. Ja. Aber auch noch Psychopathen Teil 2, Death Proof.
Ja.
Tarantino. Der Film, der mich mit Tarantino eigentlich versöhnt hat, komischerweise. Sogar, wir haben ja letztes Mal über Kill Bill auch gesprochen und Death Proof fand ich Wahnsinn. Der hat mich komplett auf den falschen Fuß erwischt, nämlich ich erwarte gar nichts und gebe ihm halt jetzt nochmal eine Chance. Und dann hat mich der so derartig begeistert, dass ich ihn mir dann gleich in so einer Steelbox irgendwie gekauft habe auf DVD und dann gleich nochmal geguckt und find ihn großartig. Ich weiß nicht, warum. Es ist irgendwie was ganz Albernes auch, glaube ich.
Ja.
So, und Irrationales, aber ich mag den extrem. Dieses Gelaber am Anfang,
dieses Gelaber,
diese 30 Minuten,
immer,
wo gar nichts passiert. Ich mag es so, ich finde es so cool in diesem Film und würde da so gern dabei sein. Und dann, wenn das dann kippt auch und wie die Girls ihn dann einschenken am Schluss, es ist großartig.
Das ist super,
auch
ja.
Ein schöner Gender-Kommentar eigentlich vom alten Sexisten Tarantino.
Ja, Martin, irgendwelche Sens dazu? Ich meine, du als Tarantino.
Ja, wie schon oft erwähnt, ist ja wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Also entweder Death Proof oder Once Upon a Time in Hollywood ist halt mein unbeliebtester Tarantino-Film tatsächlich.
Ja, die sind, glaube ich, bei mir Platz 1.
Aber das ist dann vielleicht dieser Generationenunterschied oder so, keine Ahnung.
Nee, ja, und bei Death Proof halt auch großartig, ich meine immer großartig, aber Death Proof auch der Soundtrack.
Ja, das natürlich.
Auch
ja.
dieses Lied von den Coasters, irgendwie Down in the Mexicali, da dieses, boah, da die, ist das cool. Was, der findet halt das coolste Lied der 60er Jahre dann halt auch nochmal irgendwie. Ja. Und es passt halt so geil. Und die Bay City Rollers.
Und auch hier.
Alles ist gut.
Hold Tight ist doch da auch mit drauf von Dave D und so, ne? Dave D.
Ja, ja. Ach, Dave D, genau, ja. Gar nicht Bay City Rollers, Dave D sind's. Ja, ja, genau.
Ja, super. Ja. Also. Ich habe mir notiert, Tarantino lässt Kurt Russell gegen nervige Mädels antreten. Ja. Apropos nervige Mädels, Mary Elizabeth Winstead kommt in diesem Jahr sogar zweimal auf die Leinwand, nämlich einmal in Death Proof und einmal als Tochter von John McClane in Stirb langsam 4.0.
Da bin ich ausgestiegen. Den dritten habe ich noch geguckt, den vierten nicht mehr.
Ja, ich meine, das war halt so eine Zeit, wo wir auch irgendwie häufig im Kino waren und so. Und ich habe mir auch hier notiert, Bruce Willis auf dem Düsenjet. Und dann habe ich auch gedacht, okay, jetzt, also da, mit dem bin ich dann auch ausgestiegen, aber es war irgendwie auch schon nicht mehr so toll. Nee.
Überhaupt nicht. Apropos kommt, Death Proof,
ja?
Dann müssen wir natürlich aber auch über die andere Grindhouse-Hälfte sprechen. Nämlich den meiner Meinung nach viel besseren Planet Terror von Robert Rodriguez. Auch mit Bruce Willis übrigens.
Ja.
Der spielt da auch mit. In einem sehr geilen Cameo einfach.
Der Robert kommt, Rodriguez ist mir ein vollkommenes Rätsel.
Also ich glaube sogar, ich war da im Kino drin und ich glaube, ich habe mich die 88 Minuten oder wie lange der Film ist, ich habe mich einfach komplett nur tot gelacht die ganze Zeit.
Ich verstehe nicht, wie dieser Typ, ich habe dieses El Mariachi und Desperado, habe ich verstanden, alles klar, super, hat mir wahnsinnig gut gefallen und danach, also ich meine, was soll denn das, auch dieser, ja, From Dusk Till Dawn hat er aber, glaube ich, die zweite Hälfte, die einfach nur Quatsch ist, wahrscheinlich inszeniert, die erste Hälfte hat mir gefallen, die zweite nicht mehr, dann dieser furchtbare Highschool-Zombie-Film da irgendwie, wie hieß denn der, The Faculty oder so, fand ich ganz, ganz schrecklich, und das Schlimmste ist der zweite Teil von Desperado, Once Upon a Time in Mexico, glaube ich, auch mit Johnny Depp und Willem Dafoe, ja. Was für ein Schrott, was ist denn mit dem Typen, wieso kriegt denn der immer wieder Geld, irgendwie solche Filme zu machen? Der kann nichts.
Die alle,
der kann überhaupt nichts.
Aber so ey, ich habe so viele Freunde, die Poster von seinen Filmen im Zimmer hängen hatten. Irgendwie
Machete ist das.
Ja, Wahnsinn.
Das ist auch Rodriguez, hier also, Machete.
Ja, sicher. Ja, sehr. Ja. Und Machete Kills.
Ja. Das gibt's doch nie.
Ja. Das ist so witzig.
So, jetzt habe ich noch was ganz anderes für euch. Schöngeister, Into the Wild, ist auch von 2007, mit dem wunderbaren Soundtrack von Eddie Vedder natürlich. Und also gut, habe ich in der Schule auch öfter schon gemacht, ist schon mal so ein extremes, ich habe erst den Film geguckt und dann das Buch noch gelesen, ist schon eine faszinierende Geschichte irgendwie, da es ja auch eine wahre Begebenheit ist und von diesem John Krakauer, der ja immer diese, ja, so abgefahrene, wahre Geschichten irgendwie nacherzählt. Auch der Sturm, The Perfect Storm, ist auch eigentlich ein Sachbuch von Krakauer und diese Mount Everest-Besteigung dann, wo sie alle gestorben sind. Der schreibt gut und es lässt sich, also es ist, glaube ich, einer der wenigen Sachbuchautoren, aus dessen Sachbüchern dann Spielfilme entstehen irgendwie, weil der so gute Reportagen schreibt. Und das ist schon eine interessante Geschichte mit diesem Typen da in Into the Wild, der sich da ja noch dieses Selfie macht vor dem Bus dann. Man sieht ja am Schluss dann von dem Film auch nochmal dieses Originalfoto, das er von sich gemacht hat. Und dann wollte er ja zurück eigentlich und dann war aber plötzlich halt da ein reißender Strom, wo vorher nur so eine Furt war und dann kam er halt nicht mehr zurück und ist ja da verhungert oder an Tollkirschen dann, glaube ich, vergiftet irgendwie, weil er nichts mehr zu essen gehabt hat. Also echt eine faszinierende Geschichte und seine ganzen Tagebuchaufzeichnungen hat man ja dann gefunden in diesem Bus und also der wollte halt richtig so Gegenkultur, so alte, den alten Hippie-Geist. Gibt's eine großartige Szene mit seinen Eltern irgendwie, die ihm dann zum College-Abschluss ein Auto schenken wollen. Und er sagt, was soll das? ich brauche kein Auto, ich habe ein Auto, hat halt so eine alte, so eine Kiste irgendwie da stehen, so, boah, das ist doch nur Zeug, it's just stuff, stuff, stuff und so, und wie er dann abgeht und seine Eltern verstehen halt die Welt nicht mehr und er will halt einfach raus und weg von allem und Kapitalismus entsagen und einfach nicht mitmachen halt in diesem System und schließt sich dann so Hippies an, da in so Parks und so Aussteigertypen und so in Nevada und gut, also irgendwie fast ganz faszinierende Geschichte. Und toller Soundtrack. Und es passt natürlich, dass Eddie Vedder den Soundtrack gemacht hat. Es ist ja irgendwie der gleiche Kosmos irgendwie so.
Naja, so ein moderner Walden, okay.
Ja, genau.
Ja, bin kein Schöngeist, habt ihr nie gesehen. Aber klingt gut.
Emil Hirsch, oder wie er heißt, was ist denn aus dem geworden? Den sieht man gar nicht mehr irgendwie. Ganz kurz mal so the next big thing und dann war er wieder. Und noch ganz kurz noch ein Film, der ist ein bisschen heikel, weil man die Schauspielerin ja nicht mehr nennen darf, weil das dann transphob ist. Also sie hieß mal Ellen Page und heißt jetzt Elliot Page. Also es ist der Schauspieler, der früher Ellen Page war, oder ich weiß nicht, wie man es sagen muss. Und Juno heißt der Film.
Genau.
Und er ist schön. Auch so ein, in den letzten Jahren auch gern gemacht im Englischunterricht, so in der 10. Klasse, Teenage Pregnancy. Gut besetzt, gut erzählt, originelle Geschichte, schön mit so Cartoons dazwischen und toller, so folkiger Soundtrack irgendwie. Guter, unterhaltsamer Film. Vor kurzem mal wieder angeschaut mit meiner Tochter und funktioniert auch beim dritten Mal noch gut.
Ja, apropos zum dritten Mal, gute Überleitung. Es kommen ein paar dritte Teile in diesem Jahr raus, nämlich einmal Fluch der Karibik 3. Und Spider-Man 3. Also im Fluch der Karibik 3 wird Orlando Bloom am Ende zum fliegenden Holländer und in Spider-Man 3 wird Tobey Maguire zum Spider-Man und Venom. So. Und was ist noch?
Ja, und aber er wird vor allen Dingen zu ihm hier. Zu diesem Emo-Dance-Move-Serie.
Ja.
Das ist doch der, oder?
Ja.
Mit dieser, also mit der schlimmsten Cringe-Tanzszene der ganzen Filmgeschichte, wenn er da steht und diesen Stuhl so wegtritt.
Ah ja, genau.
Oh Mann, war das schlecht.
Und eine ganz komische Fortsetzung auch, das Bourne Ultimatum. Ich weiß nichts mehr über diesen vierten Bourne-Teil. Ich habe diese Bourne-Akte zu Hause und ich habe mich echt gerade sehr gewundert, als ich diese Filme nachgeschaut habe, dass der schon so alt ist. So, gab es dann irgendwann nochmal einen Bourne-Film? Ja, ne?
Ich glaube, es gab mal auch einen Bourne-Film auf jeden Fall ohne Matt Damon.
Genau, mit Jeremy Renner gab es noch einen Bourne-Film, das Bourne-Vermächtnis oder so. Also auf jeden Fall, ich blick nicht mehr durch. Also auf jeden Fall
Das ist eine Trilogie und der Rest
interessiert mich. Matt Damon prügelt sich in gut choreografierten Szenen durch die Weltgeschichte. Ja. So. Das fand ich eigentlich immer ganz cool, diese Bourne-Filme. So, ich mochte die schon, diese Prügelszenen. Habt ihr noch was?
Ich hab noch zwei, Ich habe noch einen, auch so einen quatschigen und einen etwas ernsteren. Mhm. Andersrum. Der etwas ernstere ist American Gangster mit Denzel Washington, wo auch, kriegst du zusammen, ich glaube, Jay-Z hat 2007 auch ein Album gemacht, das auch American Gangster heißt und sozusagen nicht direkt der Soundtrack von dem Film ist, aber praktisch von dem Film inspiriert ist, also praktisch genau andersrum, als es eigentlich ist.
Auch und, eine wahre Geschichte, gell?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also es wirkt auf jeden Fall so, als wenn es eine wahre Geschichte sein könnte.
Ich meine, weiß nicht mehr.
Also 70er-Jahre-Typ, der in Harlem zu so einem Riesen-Mafia-Boss aufsteigt und im Prinzip wie so ein Biopic. Und ob dieser Frank Lucas, ob es den wirklich gab oder ob der auf jemanden basiert, den es mal gegeben hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr, kann man sich auf jeden Fall super gut angucken. Gerade wenn man halt auf diese Art Gangsterfilme halt steht. Ne? Ich meine, es ist immer so ein bisschen problematisch, weil man sich ja dann immer eigentlich mit der falschen Person identifiziert. So
faszinierend sind diese Geschichten einfach. Es sind halt auch diese.
Das ist halt, finde ich, auch so wie, weiß nicht, Scarface und
auch halt diese Parallelgeschichte, American Dream Geschichte zu diesen Hochglanzgeschichten, die halt auch Teil der amerikanischen Geschichte sind, nämlich halt einfach, dass es immer irgendwie auch um Kriminalität geht, von der Pate. Es ist ja eine ganze eine ganze, so praktisch wie so die spiegelverkehrte American Dream Story, Goodfellas, ja. Casino, Goodfellas, die ganzen Scorsese-Filme, ja, und so, die Gangs of New York, da wird es ja schon gezeigt, ja, dass das die amerikanische Geschichte immer halt diese Schattenseite halt auch hat, ja, mit so mythischen Figuren halt dann auch irgendwie. Mhm. Faszinierend auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Und dann der, glaube ich, durchaus auch ein bisschen unterm Radar fliegende Shoot 'Em Up. Kennt ihr den zufällig? Der ist mit, der ist ja Clive Owen.
Ja.
So ein Action-Comedy-Film, also ultra dämlich.
Genau.
Aber der hatte so ein paar Jahre bei uns im Freundeskreis, war so einen unglaublichen Kultstatus, weil da halt auch einfach so komplett abstruse Sachen passieren. Also im Wesentlichen geht es darum, da ist so ein Typ, der vielleicht irgendwie so ein Profikiller oder sowas ist, man weiß es gar nicht so ganz genau, und durch eine Verkettung unglücklicher Umstände kommt der, kriegt der ein kleines Baby, auf das er aufpassen muss. Und es ist aber unheimlich witzig, weil, also, es wird halt offensichtlich viel rumgeballert, ne, weil Shoot 'em Up und so, und Möhren spielt einfach eine große Rolle in diesem Film. Und wenn man mal einen unterhaltsamen Film gucken will, der ist auch so ein klassisch, geht auch nur 90 Minuten. Das war so diese Zeit, wo Filme einfach noch so 90 Minuten gingen.
Ja, ja, Death Proof geht ja nur 70 oder so.
Genau, ne? Und auch gerade so heutzutage gehen ja auch solche Filme dann so 100 Minuten oder noch länger, wo ich mir denke, das ist eine halbe Stunde zu viel. Ja. Weil nach 40 Minuten ist man ja eigentlich durch mit dem Ding. So, aber das ist halt so noch ganz gut. Wenn der 10 Minuten kürzer wäre, wäre auch nicht schlimm, aber den kann man sich, finde ich, gut angucken. Muss man halt noch ein bisschen in so einer klamaukigen Stimmung für sein, aber dann.
Also jetzt kann ich das auch ein bisschen einordnen mit deinem Tarantino-Ranking mittlerweile.
Ja, aber so klamaukige Sachen, damals hat man ja noch so DVD-Abende gemacht und da ist das eigentlich ganz nett, wenn man sich dann da hinsetzt und ein paar DVDs mitbringt und dann erst vielleicht mal einen ernsten Film guckt und dann nochmal vielleicht einen lustigen oder so oder andersrum.
Und vor allem so beim dritten Film dann auch gar nicht mehr ganz so gut aufpassen muss.
Ja, genau. Ja, oder kann. Je nachdem, was währenddessen noch so an Getränken verzehrt wurde. Ich habe noch 3. Ja. So. Mhm. Wie viele hast du noch, Marc?
Ja, dann shoot.
Ich habe keine mehr.
Achso, okay. Dann apropos Verbrechen. Das perfekte Verbrechen ist auch noch ein Film aus dem Jahr mit Anthony Hopkins versus Ryan Gosling. Habe ich mal als DVD geschenkt bekommen. Fand ich ganz cool.
Guter Film, ja.
Zodiac.
Der ist von 2007.
Stand bei Google, ja.
Super.
Jake Gyllenhaal und Robert Downey Jr. jagen als Journalisten diesen Sternzeichenmörder.
Boah,
und gehen daran
der
ziemlich
hat
zugrunde.
Mir, der hat mir Angst gemacht, dieser Film.
Ja.
Der hat mich echt verfolgt eine Weile. Das ist wirklich ein unheimlicher Serienkiller-Film, finde ich. Zumal er ja nicht gefasst wird.
Genau,
am
so.
Ende dann. Ja,
das
Wahnsinn.
Ist schon krass, ja. Genau. Und einfach immer nicht die Cops irgendwie so in der Hauptrolle, sondern die Journalisten. Das fand ich wirklich sehr interessant.
Ja. David Fincher,
immer gut.
Ja.
I Am Legend ist, glaube ich, auch noch von 2007. Will Smith gegen Zombies. Mhm. Und das Beste kommt zum Schluss. Morgan Freeman und Jack Nicholson waren vor 17 Jahren auch schon alt. Habe ich sogar im Kino gesehen, wo die beiden da irgendwie, das ist so ein bisschen so wie Knockin' on Heaven's Door, ne? Die sind beide irgendwie krank und machen nochmal so eine, der eine ist reich und dann machen sie nochmal so eine Reise um die Welt oder irgendwie sowas. Gönnen sich nochmal ein. So. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich den im Kino geguckt habe. Ich glaube einfach wegen Nicholson. So.
Dann sind wir bei der Musik.
Ja.
Und da seid jetzt ihr dran. Als Hit-Experten.
So, ich hab mal wieder.
Was sagt die Bravo-Hits?
Die Bravo-Hits. Bevor ich die Bravo-Hits konsultiere, ich habe die wieder genommen, habe den ganzen Kram rausgeschmissen, der das Jahr 2007 nicht überlebt hat, so musikgeschichtlich. Aber die Sachen, die im Gedächtnis geblieben sind im Popkulturellen, die habe ich drin gelassen. Als erstes habe ich aber hier ein Lied stehen, was nicht in der Bravo Hits 2007 vorkam, nämlich das, was ich gerade schon angesprochen habe, das meine Stimmung in dem Jahr ganz gut wiedergespiegelt hat, nämlich Junge von den Ärzten. Es gab eben in dem Jahr kam ja auch wieder ein neues Ärztealbum raus, Jazz ist anders. Das werde ich aber heute nicht erwähnen, weil ich kann ja nicht immer Ärzte machen. Aber dieses Narrativ in diesem Song von diesem, ja im Prinzip ja von dieser Mutter, die den Jungen der nichts auf die Kette kriegt, so ein bisschen kritisiert, so dass er nichts gelernt hat und dass er nichts irgendwie macht und nichts nicht vorankommt und so. Das hat halt super auf meine Situation gepasst und deswegen habe ich dieses Lied gehasst. Und es lief überall und immer. Und ich fühlte mich jedes Mal halt sehr an mich selbst erinnert und fand das nicht so schön. So. Genau. So viel zu Junge.
Wart mal kurz, vielleicht bei der Gelegenheit, der Klaus hat, glaube ich, das Ärztealbum.
Ah, perfekt.
Ja, das,
super.
Das wird ja passen.
Wir hören mal rein, was der Klaus zu diesem Album zu sagen hat.
Ich möchte über ein Album der Ärzte kurz sprechen, denn die Ärzte haben ja immer zu lange Alben. Und wenn man dann die Titel anguckt, dann denkt man, was war das jetzt nochmal? Alles ganz, ganz unterschiedliche Stile und so. Das haben wir ja schon mal bei Planet Punk besprochen, wo das Ganze losging mit den Stilen. Und ein Lied möchte ich von ihrem 2007er Album Jazz ist anders herausheben, nämlich Deine Freundin, in Klammer, wäre mir zu anstrengend. Als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich kaputt gelacht, weil da wird ja ein Lied wie Pflegeleicht als Art, ja, so jazzigen Chor oder funky Chor wiederholt. Und ich finde allein das Wort Pflegeleicht, wie das erholt wird, ist schon ein Grund, die Platte zu kaufen. Jedenfalls Deine Freundin wäre mir zu anstrengend. Der Top-Track auf dieser Platte. Dann muss ich Bella B. loben für sein Lied, das Lied vom Scheitern. Das finde ich wirklich sehr gut, das Lied. Wir sind immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist oder sowas, singt er da. Und das gefällt mir auch als Slogan, den man sich übers Bett nagelt. Zum Beispiel, lass die Leute reden, ist natürlich eine sichere Bank, ein typischer Farin-Urlaub, wobei ich manche Gags in dem Lied etwas zu angestrengt finde, wie das mit Osama Bin Laden und so. Das andere...
Das finde ich übrigens das schlimmste Ärzte-Lied von allen.
Top-Lied auf der Platte ist natürlich Junge. Ganz tolles Lied, ganz toller Text. Das Wort Festanstellung in einem Text ist fast so lustig wie Luftaufsichtsbaracke bei Reinhard May. Dass das Lied natürlich mal von Heino gecovert wird, ist späte Rache von Heino, wobei er sich ja eigentlich bei den Toten Hosen rächen müsste, die ja damals mit der wahre Heino und so weiter aufgetaucht sind bei dem Prozess, wo Heino, glaube ich, den wahren Heino verklagt hat. Und dann kamen, was weiß ich, wie viele Heino-Doubles zum Prozess. Es waren allerdings die Toten Hosen, nicht die Ärzte. Aber dass er das covert, war natürlich ein super PR-Gag. Anhören möchte ich mir das natürlich nicht von Heino, aber ein Lied für die Ewigkeit von den Ärzten, nämlich Junge.
Jo.
Auf dem Album sind ein paar nette Sachen drauf, finde ich auch. Also auch dieses Lied vom Scheitern oder auch Nur einen Kuss, das finde ich ein ganz cooles Lied und so. Also, ja, wollte ich aber diesmal nicht da lassen. Gut, dass wir uns das ergänzt haben. Perfekt.
Ja.
Gut, jetzt die Hits.
Ja.
Also, ich gehe einfach im Schnelldurchlauf durch und wenn ihr was ergänzt oder sagen wollt, dann schreit rein. Gwen Stefani und Aiken, The Sweet Escape. Das geht so. Huhuhu, jihu. Aber Gwen Stefani ist auf jeden Fall immer irgendwie gut. Genau, weiter. Dann ganz wichtiger Song, auch quasi für die Ewigkeit, Rihanna und Jay-Z, Umbrella. Ja, das sollte zumindest jedem irgendwie noch was sagen. Dann ja. Kanye West, darf man eigentlich heutzutage auch nicht mehr erwähnen, aber auch Daft Punk waren dabei mit Stronger. Auch irgendwie sehr interessantes Riff, sehr eingängige Melodie, vor allem irgendwie ganz am Anfang und so. Eigentlich auch ein ganz guter Song. Ich habe mir diese ganze Platte nochmal so im Schnelldurchlauf durchgehört. Also gar nicht so schlecht. So. Dann Timbaland hat in diesem Jahr alles produziert, was nicht bei Drei auf den Bäumen war. Nämlich zum Beispiel auch Justin Timberlake und Nelly Furtado, nämlich mit dem Song Give It To Me. Und dann, ganz wichtig für die deutsche Musikszene, Culture Candela mit Hammer. Da dürfen wir jetzt nicht zu lange drüber nachdenken, weil dann habe ich wieder für 4 Wochen einen Ohrwurm von diesem Lied. Das ist so. Manchmal kommt mir dieses Lied in den Kopf und dann geht es nicht mehr weg. Es bleibt da drin und ich kann es auswendig und immer wenn irgendeine, ich habe manchmal auch so Musiktourette, dann höre ich ein Wort und dann ist das entsprechende Musiktext dazu da. Dann muss das auch raus. So.
Also das ist schon ein Wahnsinnsohrwurm.
Das ist schon super, ja.
Ich war am Wochenende auf einer Hochzeit und da lief von Calcha Candela Monster, was praktisch dasselbe Lied ist.
Ja, genau.
Und genau dasselbe auch macht.
Ja. In der Diskothek A42 bei uns damals in Bottrop, da haben wir darauf oft gezappelt, auf dieses Lied. Die heißt jetzt Nina, diese Disco. Dann Sean Kingston auf die Melodie von Stand By Me, Beautiful Girls. Dann wieder Nelly Furtado. All Good Things Come To An End. Im Radio häufig mit Ray Garvey noch zusammen. Da gab es mehrere Versionen und irgendwie so. Irgendwie so ein Weihnachtslied. So. Natasha Bedingfield, Soulmate, auch ganz gut. Ich und Ich, eine der letzten Songs von denen vom selben Stern. Sicherlich auch der wichtigste fast. Ja, Martin schüttelt den Kopf. Ist schon ätzend, ne? Aber da ist so der Absprungpunkt, glaube ich, von Adel Tawil. Danach hat er so seine eigenen Sachen gemacht. Dann war, wie heißt sie, Annette Humpe? Welche Humpe ist das? Eine von beiden.
Nicht ich weiß nicht.
So.
Ich glaube Annette, wahrscheinlich.
Ja, Annette, wahrscheinlich. So, dann von Mika, Grace Kelly, dazu aber später mehr. Dann von Rooney, vor allem immer wieder vorgekommen im Soundtrack von OC California, When Did Your Heart Go Missing? Also so kalifornische Indie-Band. Mhm. Kaiser Chiefs mit Ruby, dazu später mehr. Dann James Blunt, 1973. Das ist auch noch ein ganz schönes Lied, wenn man James Blunt mag. So.
Ja, das ist das Problem.
Das ist so diese Singer-Songwriter-Sache, die kommt da so ein bisschen auf in diesem Jahr. Als nächstes ist nämlich auch hier Kobe K. Ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Kobe Calais haben wir, glaube ich, immer gesagt. Aber die schreibt sich Kobe Kailat mit Bubbly. Dann vielleicht etwas, was Marc auf jeden Fall ganz gut findet, wegen auch der Sommersongs. Summer Wine von Wille Wallo und Natalia Avellon.
So. Ist das ein Cover von dem alten, oder?
Ich glaube, ja. Ja, also, das ist früher von wem gewesen?
Lee Hazelwood und Nancy Sinatra.
Ja, genau. So.
Ja.
Aber ich finde diese Version auch sehr schön. Also Wille Wallo halt auch wegen seiner Stimme hier, Him und so, ne?
Ja.
Christina Aguilera, Hurt. Da tut einiges weh. Das ist auch so die Zeit hier, Deutschland sucht den Superstar. Da wollten dann immer alle so singen wie Christina Aguilera und haben dann so versucht, jeden Ton irgendwie in 15 Vibratos zu setzen und einmal die Tonleiter rauf und runter mit jedem Ton.
Ich habe vor kurzem einen interessanten Podcast gehört von Linda Perry, die ja das Lied Beautiful geschrieben hat und produziert hat auch für sie und wie sie sie dazu gebracht hat, dass sie da eben bei diesem Lied einfach mal normal singt und nicht so durchdreht und so. Und zwar nicht ganz leicht, aber sie hat sie dann irgendwie überzeugt. Sie hat sie dann erstmal machen lassen und Christina Aguilera hat wohl selber dann am Schluss gesagt, nee, deine Version ist besser irgendwie. Die meinte, erster Take halt, sie hat es einfach so runtergesungen und Linda Perry hat gesagt, das war's, besser wirst du es nicht hinkriegen. Sie hat gesagt, nein, sie muss jetzt ja singen, wie sie eigentlich immer singt und so. Und sie sagt, nee, lass es irgendwie, doch. Und dann hat sie es halt sie machen lassen, aber sie hat es dann wohl selber gemerkt irgendwie, dass es dem Lied nicht gut tut in dem Fall.
Linda Perry, die von den Four Non Blondes, die von, Pink, Dear Mr. President, wir sind hier noch in der Bush-Ära, also kurz vor Ende der Bush-Ära. Dann Fergie, Big Girls Don't Cry, also Fergie hatte ja die Black Eyed Peas da schon verlassen und Solo-Sachen gemacht. Maria Mena, Just Hold Me, Amy Winehouse, Rehab. Kam jetzt ja auch ein Kinofilm, ne, über Amy Winehouse.
Ja, läuft jetzt gerade, glaube ich.
Ja, genau. Dann wieder nochmal Aiken. Und Snoop Dogg zusammen, I Wanna Love You, weiß gar nicht mehr, wie das geht. Dann als nächstes auch noch ein ganz schöner Song, David Bisbal, Silencio. Das ist so ein, so für so Sommerhit mäßig, also so ein spanisches Lied, aber relativ rockig so für Popmusik. Also ganz nett. Habe ich auch häufiger, wenn ich mal irgendwo auf Partys irgendwie Musik gemacht habe, habe ich das auch aufgelegt. Apropos Spanisch, Marquez mit Vayamos Compañeros, das lief auch überall. Dann ganz verrückt, Alex C., du hast den schönsten Arsch der Welt. Martin, sagt dir das noch was?
Da ist jetzt, vor einem Monat oder vor ein paar Wochen war in meinem Spotify-Release-Radar ein Cover von diesem Lied. Ja. Und ich hab mir gedacht, warum? Also wie kommt das da hin?
Wieso covert das noch jemand? Also das war ja furchtbar.
Was ist da los mit diesem Algorithmus?
Ja, wie kommt das in dein Release-Radar? Also irgendwie ganz, ganz schlimm. Ja. Ganz schlimmer Song. So.
Ich glaube, es geht hier über Finch irgendwie, aber ist auch egal.
Und das Letzte. Ja. Jetzt wird's nochmal richtig cringe und ganz schlimm. Und ich hasse dieses Lied wie sonst, glaube ich, kein einziges. Ja, doch ein paar schon. Aber ein Stern, der deinen Namen trägt, von DJ Ötzi und Nick P. Das ist das Schlimmste, was man jemandem antun kann, finde ich. Also ich finde diesen Song sogar noch schlimmer als Atemlos von Helene Fischer. Also es geht irgendwie gar nicht.
Ich glaube, was diesen Song oder was daran so schlimm ist, ist, dass das ja nicht nur, das war ja nicht nur dann in diesem Jahr ein Song und so, sondern der wird ja auch, ich glaube, bis zum heutigen Tage in so Reality-TV-Shows und so, wenn es romantisch wird, immer mal wieder nochmal so ausgepackt. Und
aber Leute, die Reality-TV-Shows gucken, mögen das auch.
Ja, das ist das Problem. Ich habe noch eine Ergänzung zu Kanye West. Ich habe bei einer der letzten ZDF Magazin Royal Sendung von Jan Böhmermann Chili Gonzales kennengelernt. Sagt ihr euch was? Okay, dann hört euch mal an von Chili Gonzales Fuck Wagner. Und da gibt es auch einen Kanye West Dings. Und dann hört euch das mal an und dann könnt ihr mir mal in die WhatsApp-Gruppe schreiben, was ihr da so zu meint. Ich bin mit meiner Meinungsbildung immer noch nicht abgeschlossen.
Okay.
Und Chili Gonzales ist für mich so der Robert Rodriguez der Musikszene. die Coen-Brüder oder so. Das ist so auch so, der wird immer mal wieder begegnet man Leuten, die wahnsinnig begeistert von dem sind und was das für ein cooler und origineller Typ ist. Und man liest auch viel, Rolling Stone und so weiter, hat immer viel über den gemacht. Er lebt ja in Berlin, glaube ich, auch. Und ist irgendwie ein umtriebiger und ja, so ein Tausendsasser und irgendwie schräg und eigenwilliger Typ. Und ich konnte noch nie verstehen, was es mit dem auf sich hat. Aber ich mache mal wieder einen Versuch hier mit deinem Tipp.
Liebe Zuhörenden, schreibt es in die Kommentare zu dieser Folge, was ihr davon haltet. Ja,
genau. Was ist mit Chili Gonzales? Was ist eigentlich mit dem? Ja, gut, dann wenden wir uns jetzt der seriöseren Popmusik zu, der Dimmery, unser
Papst.
Ja, der Papst, genau. Der hat vier Alben und ich habe mich befasst mit den vier. Ihr auch?
Ja, natürlich. Über Hausaufgaben werden gemacht. Also zu beteiligen.
Also, LCD Sound System, haben dir die was gesagt, Alex?
Haben mir nichts gesagt. Ich habe reingehört. Ich fand es irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwie so nicht so ganz meine Musik. Ich habe irgendwie, währenddessen habe ich irgendwie gerödelt, hab kurz irgendwie das Bad gesaugt und dann, als der Staubsauger wieder aus war, war der Song immer noch nicht in die Pötte gekommen, war immer noch der Beat vom Anfang so und ich dachte, das ist so elektronische Musik, die irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht so, ist halt irgendwie so ein bisschen. Weiß ich nicht, ist nicht so meins.
Also, das ist irgendwie eine interessante Band, die auch nicht so meins ist, aber die ich eigentlich trotzdem interessant finde. Die haben es irgendwie geschafft, sowohl in den Clubs zu dieser Zeit, also in den entsprechenden, das waren wahrscheinlich nicht so die Clubs, also wir reden wahrscheinlich von Clubs in London oder New York oder so, auf dem Dancefloor zu funktionieren, als auch so Kritikerlieblinge zu sein. Und die sind aufgetaucht mit einem sehr, sehr interessanten Lied, das ich mir heute Nacht nochmal angehört habe. Losing My Edge heißt es. Das war ihre erste Single. Und das ist eigentlich nur so ein Beat. Und dahinter, und der Sänger spricht so Quatschsätze von, wie so New Yorker Hipster sie halt von sich geben, irgendwie. So, ich habe irgendwie Daft Punk als DJ gespielt für die Rockkids und so und ich war da und da und hab das und das und du hast das auf Vinyl und so, hey cool, in der europäischen Pressung und nur so, der ganze Text ist nur so Quatsch und so, irgendwie, wie toll das alles ist und wie cool und so. Und dann haben sie ein sehr schönes Lied, auch auf diesem ersten Album, Daft Punk is Playing at My House.
Ach, das, okay, das kenne ich sogar.
Die, Ja. Mhm. Und jetzt das 2007er Album ist Sound of Silver. Und da meinst du, glaube ich, das erste Lied.
Ja, ja.
Und das ist so, bei diesem Lied dachte ich so, das ist so eine Musik, wo ich mir gewünscht hätte, in den Clubs in Freiburg, dass sowas mal gelaufen wäre, statt dieser langweilige Haus, dieser 20 Minuten immer der gleiche Beat irgendwie. Mhm. Und mich animiert es nicht zum Tanzen und zum Zuhören ist es mir zu langweilig. Und wenn da mal LCD Sound System, dann hätte ich wenigstens ein bisschen was gehabt, weil eigentlich ist es schon interessant, auch diese Dancefloor-Sachen. Also gerade das erste Lied, wie das so sich aufschichtet, ist auch so ein Kraftwerk-Zitat drin und so. Das ist dann schon wieder interessant. Dann machen die aber auch so Indie-Rock-Post-Punk-Kram, North American Scum irgendwie, das dritte. Und man weiß gar nicht so richtig, wo die musikalisch sind. Ich habe die irgendwie viel elektronischer abgespeichert. Dimmery spricht auch von Talking Heads-Referenzen und 80er Jahre Synthie-Pop und so weiter. Und dann kommt aber, am Schluss kommt dann wieder so ein richtiges Singer-Songwriter-Lied. New York, I love you, but you bring me down, wo er so über die Gentrifizierung und wie scheiße New York geworden ist und so halt irgendwie und durch diesen, ja. Also es ist ein interessanter Typ, ein schlauer Typ, das ist auch alles höchst intellektuell irgendwie und trotzdem so Indie-Dance-Floor-mäßig. Ja. Also es ist irgendwie eine interessante Mischung, aber so richtig packen tut's mich trotzdem nicht.
Also
im Gegensatz zu...
Ich halte fest, also ich glaube, da stimme ich dir zu, wenn das in einem Club läuft, finde ich es, glaube ich, besser als das, was da sonst läuft, aber für zu Hause brauche ich das...
zu Hause ist es irgendwie, man weiß nicht, ist es jetzt Popmusik oder ist es Dancefloor-Musik?
Ja, genau.
Und eigentlich finde ich das gut, dass es eine Mischung ist, aber es funktioniert für mich so, nicht so. Im Gegensatz zu dem vierten Album von Dimmery, Justice, das finde ich ja abartig, das finde ich Wahnsinn. Also das ist mal eine Art von elektronischer Musik, die mich begeistert und euphorisiert wie lange nichts mehr. Und ich habe die letzten Tage viel Justice gehört, auch das aktuelle Album. Die haben gerade vor 2 Wochen nochmal eins rausgebracht. Das ist ja großartig. Also das finde ich den Hammer.
Hammer.
Dimmery spricht hier vom Disco-Evangelium. Das Cover zeigt so ein Kreuz, wo man auch denkt, das könnte jetzt auch ein Black Sabbath-Album sein. Also er spricht von einer Vorliebe für Heavy-Rock-Horror-Soundtracks und kitschigen Schnulzeneinlagen. Und darunter hat es aber so, ich weiß nicht, verzerrte und durch etliche Effekte gejagte fette Funk-Bässe. Es klingt wie so eine total durchgedrehte Version von Chic manchmal. Mhm. Es knallt und kracht. Unfassbare Elektrobeats und Synthi-Wogen und ich weiß nicht, was da alles passiert. Ich finde das grandios. Die Single ist Dance, die erste von diesem Album und es ist der Hammer. Also ich mag das sehr. Ich muss das in nächster Zeit noch ein bisschen öfter anhören. Justice, großartig. Duo aus Franzosen und extrem originell, finde ich.
Franzosen in dem Jahr sowieso oder in dieser Zeit, ne, auch mit Daft Punk und solche Sachen, also immer irgendwie groß dabei, so in dieser Musik.
Ja. Ja. Dimmery schreibt, am Ende hat man den Eindruck, dass sich irgendwo in den kleinen grauen Zellen gerade so etwas wie eine musikalische Revolution abgespielt hat. Und kann ich nachvollziehen. Mhm. Ist eigentlich nicht meine Musik, aber irgendwie doch. Ja, dann haben wir noch Mia.
Ja.
Interessant.
Ja, total.
Und auch ein Hit drauf, gell? Paper Planes.
Mhm. Ja. Den habe ich dann ein Jahr später wiederentdeckt, diesen Hit in dem Film Slumdog Millionaire. Da läuft genau, er nämlich in so einer Montageszene, wo die da irgendwie battlen und so. Ja. Genau.
Ja, genau.
Ja, ansonsten sagte mir
auch
erstmal nichts, aber fand's gut. Ja. Also ich mochte das. Also ich habe mir das Album komplett durchgehört. Auch teilweise so guter Oldschool-Hip-Hop, so gemischt so mit Weltmusik. Ich fand das wirklich sehr erfrischend, sehr cool. Auch diese Art zu rappen hier von dieser Mia, wie auch immer sie wirklich heißt. Ja. Dieser Mango Pickle. Ja, Mango Pickle Down River gefiel mir ganz gut. Auch so eine mit mehreren drauf.
Ich habe so den Eindruck, wenn man sich das Album mal anhört, ein paar Lieder, es ist wie so ein multikultureller Straßenkarneval irgendwie. Es ist ein wie in so ein, es sind so viele Sounds und Geräusche und Assoziationen und mal karibisch und mal hat man den Eindruck afrikanisch und immer diese Beats und das, dieses Schrille auch und es schreit irgendjemand im Hintergrund noch irgendwas und es gibt seltsame Instrumente und irgendwie so ein, also echt auch ein bisschen anstrengend, fand ich.
Ja,
aber
ich auch,
höchst die Geräusche originell.
Teilweise, ne? Ja.
Ja. Super.
Ich fand den Satz bei Dimmery gut, den soll, hat Mia ja wohl auch gesagt, sie hat Menschen einen Platz auf der musikalischen Landkarte ermöglicht, die vorher noch nie eine Landkarte gesehen hatten. Also sie hat ja wohl irgendwie mit vielen Leuten auch zusammengearbeitet, die wirklich so aus den Drittweltländern kommen und kamen und so und diese sozusagen mit in ihr Musikprojekt integriert. Also sehr interessant.
Aborigines, ein liberianischer Flüchtling und so weiter. Und dann aber auch Zitate halt von den Pixies und von The Clash drin und Bollywood-Soundtracks und so. Also echt eine absolute Wundertüte, das Ding. Sehr originell. Mhm. Und zuletzt natürlich noch, muss ich noch kurz was sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass er sie bringt hier, weil es nicht ihr stärkstes Album ist, finde ich, Radiohead, mal wieder mit In Rainbows. Radiohead haben ja so die Grenzen dessen, was man so als Indie-Rock-Band machen kann, glaube ich, jetzt so ganz weit abgesteckt und gehen jetzt auch nicht mehr weiter und gehen eher wieder zurück in so eine gewisse, Eingängigkeit oder eher konventionellere Songstrukturen, wobei das nicht heißt, dass sie nicht trotzdem wahnsinnig experimentell sind. Was sie aber machen, und ich glaube, das ist der Grund, warum er dieses Album da hat, ist, es ist ja die Zeit, wo die CD-Verkäufe jetzt extrem den Bach runtergehen und das illegale Downloaden ein Riesenproblem geworden ist für die Musikindustrie und für die Bands und die Künstler natürlich auch. Und Metallica hat Napster verklagt, das hat jetzt auch nicht so richtig funktioniert. Es gibt ja etliche andere Nachfolger jetzt zum Runterladen. Und was Radiohead macht, ist ein Versuch, der heute so ein bisschen albern wirkt, ja, in Zeiten von Spotify. Aber sie haben dieses Album zum Download auf ihre Website gestellt. Das Album gab es nicht zu kaufen ansonsten im Laden und man konnte es umsonst runterladen. Und zwar legal.
Ja.
Und man konnte aber auch der Band was zahlen dafür, was spenden. Und ich habe überlegt jetzt, ich habe es runtergeladen, ich weiß nicht mehr, ob ich was gezahlt habe. ich weiß auch nicht, ich hatte vielleicht, weiß nicht, ob ich, hatte ich eine Kreditkarte überhaupt schon. Das mit dem Zahlen war ja auch noch schwierig. Und dabei ist mir eingefallen, dass ich ein paar Jahre zuvor hat Stephen King das gemacht mit einer Kurzgeschichte. Und da hatte ich definitiv noch keine Kreditkarte und es gab auch noch kein PayPal und so weiter. Und ich weiß noch, dass ich habe dem dreimal, glaube ich, so Dollars geschickt mit der Post. weil er gesagt hat, er will so einen bestimmten Betrag und dann veröffentlicht er das nächste Kapitel von diesem Roman. Erst dann. Und dann habe ich dem so $2 geschickt.
$2 im Briefumschlag, 8 Euro Porto.
Ja,
genau.
Sehr gut.
Und zu dem Album noch kurz. Es ist nicht mein Lieblingsalbum, aber der erste Song, 15 Steps, ist eine der Großtaten von Radiohead. So eine geile Mischung aus so Electro-Clash-Beats und dann geht es über in so einen echten Tribal-Rhythmus und dann ein arschcooles, cleanes Gitarrenriff, eben nicht verzerrt und es ruft trotzdem und es rockt und dann kommt, wenn irgendwann in Minute 2 kommt, dieser Bass dazu mit diesem irren Lauf und schiebt und macht und es macht so einen Spaß. 15 Steps, absolutes Highlight auf diesem Album. Sonst noch 3, 4, aber für mich auch so ein paar nervige. Okay. Ein halb gutes Radiohead-Album, finde ich. Gut,
ich habe jetzt habe ich eine Frage. Du hast uns geschrieben in der WhatsApp-Gruppe, dass Dimmery auch MGMT noch dabei gehabt hätte in diesem Jahr.
Das habe ich im Internet. Ich saß da in der Schule irgendwie und hatte, glaube ich, gerade eine Freistunde und hatte den Dimmery nicht bei der Hand und habe im Internet nach einer Dimmery-Liste geguckt und dann war da MGMT noch dabei und die Klaxons in dieser Liste. Über MGMT würde ich aber sowieso noch sprechen.
Dann ist gut.
Und die Klaxons habe ich mir dann vorsichtshalber mal angehört und war ziemlich begeistert von denen.
Okay.
Ich kannte die gar nicht. Das war nur so ein Name, die da immer so kursiert sind. Diese englischen Bands mit The. die so ab 2002 dann halt so aus dem Boden gesprießt sind, auch The Rapture und wie sie dann noch alle hießen, Libertines natürlich, Strokes, Amerikaner, aber diese The Bands, das war ja irgendwie dieses Revival. Und ich bin an den The Future Heads und wie sie noch alle hießen und dann noch die anderen, Maximo Park und Franz Ferdinand und so. Es war ja so ein, das war ja Wahnsinn mal eine Weile. Ja. Und ich kam so an den Punkt, wo ich dachte, oh nee, ich mag nicht mehr, ihr spinnt wohl jetzt noch The Klecksens, das höre ich mir jetzt nicht auch noch an. Und war aber ein Fehler. Ist ein gutes Album, was sie da gemacht haben, diese Klecksens. Ich habe mir das jetzt immer Auto zweimal angehört und fand es ziemlich geil. Okay. So ein bisschen früh 90er Rave noch mit dabei, so Happy Mondays, Charlatans und so. Guter Indie-Rock und wirklich origineller als ich. Ich weiß nicht, ob es mir 2007 gefallen hätte, aber jetzt fand ich es ganz interessant. Und über MGMT rede ich sowieso gleich noch.
Gut.
Aber jetzt seid ihr mal dran.
Alex, dann fang du doch mal an.
Ich fange an.
Ich habe das Gefühl, sonst fange ich immer an.
Ja, das kann sein. Weiß ich nicht, aber die Reihenfolge ist ja auch irgendwie wurscht. Geht ja immer im Kreis. Ich habe mir tatsächlich lange überlegt, was ich machen soll und bin dann tatsächlich auf eine kleine Großbritannien-Reise gegangen und da möchte ich euch heute mal mitnehmen. Und wir starten ganz im Norden, im Nordwesten, in Ayrshire, Schottland, mit der Band Biffy Clyro. Die bringen im Jahr 2007 ihr, weiß nicht, viertes, fünftes Studioalbum Puzzle raus und ich bin ganz begeistert immer wieder von Biffy Clyro. Das ist so eine ganz interessante Mischung aus Alternative, Emo, Progressive, Rock, Popcore, Punk. Da ist einiges so dabei. Popcore finde ich übrigens auch eine geile Genrebezeichnung. Ich habe bei Wikipedia gelesen, es hätte so Anleihen von Jimmy Eat World, von Fugazi, Mogwai und auch Pearl Jam und das ist auch alles irgendwo wirklich mit da drin, irgendwo in dieser bunten Melange von Musik und da steht's, viertes Album, genau. Ganz, ganz experimentell, ganz interessant, immer wieder fängt schon an mit einem super Intro-Song, Living is a Problem Because Everything Dies. Sehr, sehr langer Titel, war übrigens sogar eine Single, obwohl dieser Song eigentlich nicht fürs Radio gemacht ist. Also das fängt an mit so orchestralen Hits die ganze Zeit, die so ganz in so ganz komischen Abständen kommen, dann mal wieder ganz schnell hintereinander, dann wieder komisch, dann kommt ein kurzes Gitarrenriff, dann kommt wieder diese orchestralen Hits, dann erstmal wieder nur so Chor. Und dann beginnt irgendwann der Song. Und genau so sind halt viele Stücke eben von Biffy Clyro. Ganz tolle Rhythmen, irrwitzige Breaks, immer wieder was Interessantes dabei. Ich mag das ja, wenn das Schlagzeug mal ein bisschen mehr macht. Drop-D-Gitarren, die trotzdem irgendwie melodisch klingen. Und halt ein sehr signifikanter Gesang, finde ich. Also da durch diese schottische auch Nähe zu Irland hat dieser Sänger eine sehr, das R ist sehr interessant, also sehr, sehr markant und signifikant. Das ist so ein fast so ein irisches R, so wie die Iren das machen. So. Ja. Und ich finde jedes Lied auf dem Album gut. Ich habe es mir nochmal angehört und man weiß halt nie, was als nächstes kommt. Da kann irgendwie so ein ganz normaler Rocksong kommen, dann kommt so ein Song wie 9/15, wo die ganze Zeit nur so mit Chören gesungen wird, we're on a hell slide, help us, das steigert sich dann immer weiter, dann gibt's wieder eine schöne Akustikballade, Machines, und denke ich, der wichtigste Song oder der bekannteste Song auf dem Album ist Who's Got a Match, so, I'm on fire and I burn, burn, burn tonight. So, das kennt man, glaube ich, noch gut von denen. Ich habe die einmal live gesehen hier in der Münsterlandhalle und das geht schon gut ab. Also das ist wirklich, wirklich gute Band, Biffy Clyro. Übrigens kommt der Name ursprünglich her von einem Kugelschreiber, also ein Biro mit Cliff Richard drauf, der dann also Cliffy Biro genannt wurde und dann wurde das umgedreht.
Mir fällt auf bei denen, dass Menschen, die zu jung sind, um den Alternative Rock der 90er miterlebt zu haben, ihn aber gehört hätten, wenn sie alt genug gewesen wären, dass die alle Biffy Clyro toll finden. Und mir fällt auch auf, dass Menschen, die in den 90ern Alternative Rock gehört haben, weil sie alt genug sind, auch Biffy Clyro gut finden. Außer mir. ich komme irgendwie nicht so richtig rein bei denen. Obwohl es mir eigentlich gefallen müsste.
Ich nick mal zustimmt.
Ich nick auch mal zustimmt.
Alex schweigt. Ich weiß nicht, die machen alles richtig, aber ich komme nicht rein.
Gut, ich habe so gar keine Idee, in welcher Reihenfolge ich das hier jetzt abarbeiten soll. Deswegen nehme ich mal als erstes eine Band, über die wir, glaube ich, in der letzten Folge schon mal so ganz kurz gesprochen haben, beziehungsweise zumindest ihren Namen erwähnt haben. Nämlich machen Airborne ihr Debütalbum Running Wild. Das ist im Prinzip eine australische Hardrock-Band, die eigentlich AC/DC
ist. Eigentlich AC/DC ist, oder?
Eigentlich ist das schon AC/DC. Also Hommage, würde ich es jetzt mal nennen. Aber es ist ja erstmal nicht schlecht, AC/DC zu sein. Das ist schon mal durchaus okay. Und da hatte ich auch schon mal das Vergnügen, die live zu sehen auf irgendeinem Festival. Ich tendiere zu Wacken. Und der Sänger von denen, dieser Joel O'Keefe, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, der Typ ist einfach komplett durch. Also, wie viele Bierdosen der sich während eines Konzerts am Schädel zertrümmert. Und also, der so oft sind ja so Bands, die so nach irgendwie so nach der Hälfte ziehen dann irgendwann so mal ihr Shirt aus, weil die zu warm sind. Der kommt einfach direkt per se ohne Shirt da direkt an, weil er direkt klar ist, nach einer Minute 30 ist hier sowieso Ende. Also der rastet wirklich komplett aus, dreht komplett frei die ganze Zeit. Aber es ist einfach super unterhaltsam. Und natürlich ist das halt auch Mucke, die super unterhaltsam ist, super nach vorne geht. Und gerade jetzt hier auf diesem Debütalbum auch der Titeltrack Running Wild ist einfach absolut geil.
Ja, habe ich hier auch stehen. Ach, das ist doch herrlich. Rockopa Alex meldet sich zum Luftgitarrenbattle. Ja, das ist so schön. Ich habe das gehört. Ich dachte, ach Gott, sowas gibt's ja auch noch. Und wenn das sogar das Debütalbum ist und nicht irgendwelche abgehalfterten, welche, die irgendwie immer noch die gleiche Musik machen, ist doch schön. Also Riffs, Soli, alles tausendmal gehört, aber ist gut so. Die höre ich mir mal mehr an. Ja. Habe ich auch schon, glaube ich.
Gönn dir mal.
Ja. Aber cool, ja. Gute Wahl.
Ich schaue jetzt mal, was der Klaus hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, es geht in eine ähnliche Richtung. Nein, in eine ganz andere Richtung.
Im Jahr 2007 kam eine Platte raus, von deren Existenz, glaube ich, selbst Fans wie ich, also Fans von der ersten Platte, nichts mitbekamen. Die Band heißt Art Brü. Und nach ihrem fulminanten Debüt Bang Bang Rock'n'Roll hat man eigentlich nicht gedacht, dass die wieder verschwinden. Vielleicht wurde es auch zu schlecht beworben, keine Ahnung. Das zweite Album heißt It's a Bit Complicated und das war wahrscheinlich das Problem. Die Musik klingt eigentlich genau gleich wie auf dem Debütalbum, mit diesem lustigen, halbgesprochenen Gesang und diesen lustigen Texten, aber es ist nichts mehr so, wie sagt man, catchy wie auf dem Debütalbum, zum Beispiel wie Emily Kane oder My Little Brother. Aber mit dem Blame It on the Trains haben sie trotzdem ein lustiges Lied und es gibt auch ein lustiges Video, aber die Platte, das Album It's a Bit Complicated ist irgendwie vollkommen unterm Radar geflogen und ich glaube, es war auch für lange Zeit dann die einzige Platte von Art Brut. Es gab dann noch vom Sänger ein Projekt, das hieß Everybody Was in the French Revolution Now. Das klang eigentlich genauso. Und was jetzt mit ihnen ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber die Platte ist gar nicht schlecht. Natürlich nicht so gut wie das Debütalbum, aber das kann man sich durchaus anhören. Was mir auffällt im Jahr 2007, es gibt ganz viele Gitarrenbands, nicht so ganz garagig wie The Strokes, aber viel Gitarre. Es wird überall viel geschrabbelt. Und es gibt dann lustigerweise noch zwei Alben von Bands, in denen Johnny Marr irgendwann mal mitspielt oder mitgespielt hat. Ich glaube, zu der Zeit hat er noch nicht mitgespielt. Und es gibt interessante Albumtitel, die ich sehr gut finde. Zum Beispiel von der Band The Cribs, schreibt man C-R-I-B-S. Die heißt Men's Needs, Women's Needs, Whatever. Mit den lustigen Titel. Und dann gibt's noch die andere Band, bei der man mitgespielt hat. Modest Mouse heißt die. Und das Album heißt We Were Dead Before the Ship Even Sank. Das finde ich doch mal einen schönen Titel. Und die Musik ist okay, aber jetzt nichts, was ich mir immer anhören würde. Und das haben wir ja schon mal besprochen. Es gibt wahnsinnig viel Musik, die an sich okay ist, aber kein Lied ist dazu angetan, ist einem das Leben zu verändern. Ist vielleicht ein bisschen viel verlangt.
Jo, jetzt mache ich einen Schnelldurchlauf durch drei Altlegenden, die alle 2007 ein Album veröffentlicht haben. Einer, der muss natürlich auch immer, vor allem wenn ich mit euch spreche, macht er in jedem Jahr, glaube ich, ein Album. Der gute alte Bruce Springsteen macht Magic. Es ist so praktisch die Rückseite von Working on a Dream. Irgendwie gehören die zwei Alben für mich immer so zusammen. Und ich weiß teilweise auch gar nicht, welches Lied auf welchem Album drauf ist. Es ist produziert von Brandon O'Brien, dem Pearl Jam Hausproduzenten. Und das erste Lied auf Magic Radio Nowhere klingt fast wie ein Pearl Jam Lied. Ich glaube, grunchiger hat Bruce Springsteen nie geklungen. Ansonsten ist es ein klarer Rückbezug auf seine Kindheit und Jugend. Viel 50er, spät 50er, Doo-Wop, früher Rock Roll, früher amerikanischer Pop und frühe 60er sind da drin, Beach Boys, ein bisschen Motown, You'll Be Coming Down, Living in the Future, Girls in the Summer Clothes ist, glaube ich, sein poppigstes Lied und leichtestes Lied überhaupt aller Zeiten. Und dann noch ein interessantes Lied, The Last to Die, ist auch so ein Irak-Lied. Bruce hat sich ja jetzt wirklich politisch auch positioniert, hat 2004 für Kerry ja diese Vote for Change-Kampagne mit, auch mit Eddie Vedder und R.E.M. und so weiter. Da war ja popkulturelle Armee eigentlich hinten dran, die es aber auch nicht geschafft hat, Bush dann abzuwählen oder zur Abwahl zu bringen. Und das Lied heißt The Last to Die for a Mistake. Singt er da. Und interessanterweise haben die Pet Shop Boys das mal gecovert dann noch. Dann kommt ein Album von Neil Young raus. Das ist eigentlich von 71, kam aber 2007 erst raus. Es ist live in Toronto, Massey Hall, Solo. Nur Akustikgitarre, Klavier und Gesang. Nur er alleine, entweder mit der Gitarre oder dem Klavier. Und ich erwähne das Album deswegen, weil in unserer Neil Young-Sonderfolge unser Experte Michael Schwab dieses Album mir empfohlen hat und ich habe es mir angehört und es ist wirklich ganz fantastisch. Es ist ein schönes Einstiegsalbum in Neil Young und er singt nie besser, glaube ich, wie da. Es ist jetzt ein bisschen langweilig vielleicht, das anzuhören, da jemand mit dieser hohen Stimme und jemand, der da nur so Akustikgitarre spielt, aber das kriegt irgendwie was Meditatives. Es ist irgendwie was ganz, ganz Seltsames mit diesem Album. Es sind schöne Lieder drauf, die man auch kennt in anderen Versionen. Old Man Helpless, A Man Needs a Mate, Cowgirl in the Sand und so weiter. Er nuschelt so introvertierte Ansagen und dazwischen spielt er einfach diese Lieder ohne viel Spektakel. Und es ist so schön und es passiert eigentlich ganz wenig und es ist, müsste eigentlich langweilig sein und es ist es nicht. Ich glaube, es ist für mich so Musik, die dem, was man als Meditation bezeichnet, vielleicht am nächsten kommt. Und ich habe das jetzt im Auto angehört und habe dann immer so den Impuls gehabt, weiter zu klicken und habe es nicht gemacht. Und es war ein schönes Gefühl. Ja, und dann noch zuletzt, Robert Plant, der alte Rockgott von Led Zeppelin, taucht jetzt auf in einer ganz neuen Rolle. Und zwar macht er ein Duett, ein Album zusammen mit einer Country-Geigerin und Sängerin, Alison Krauss. Wie die beiden sich getroffen haben, ist ein bisschen rätselhaft. Alison Krauss kennt sich überhaupt nicht aus mit Rockmusik und dachte, Robert Plant, den sie mal auf MTV gesehen hat, sei ein 80er-Jahre-Popstar. Und der hat ja auch so ein paar irrelevante Solo-Alben gemacht in den 80ern und sie dachte, das ist halt so ein 80er-Typ und hat dann erst nachher erfahren irgendwie, wer das eigentlich ist. Und die machen ein Folk-Country-Album, es heißt Raising Sand und es ist wunderschön. Es ist so ein tolles, wunderschönes Album mit ganz leicht arrangierten, das ist kein so Fiddle-Country irgendwie so ein Spektakel, sondern schön folkig mit ganz, ganz, diese zwei Stimmen harmonieren so schön. Robert Plant singt echt so schön und sie ist auch so cool. Und es ist ein Album, das ich erst entdeckt habe die letzten zwei Jahre und das ich extrem mag. Raising Sand, Gone, Gone, Gone ist so ein Anspieltipp von diesem Album. So Jungs, jetzt machen wir was, das haben wir noch gar nie gemacht. Ich würde an dieser Stelle gerne unterbrechen und den ersten Teil abschließen. Daher an dieser Stelle vielen Dank euch schon mal für den ersten Teil 2007 und wir hören uns demnächst wieder mit Teil 2.
Bis dahin.
Macht's gut, dreht nicht
bis
durch.
Bis dahin.
Ciao.
Ciao.